zu sagen, es ist alles nur ein Problem und es gibt keine Chance in diesem Strukturwandel Energiewirtschaft in Deutschland zum Zeitpunkt heute, fände ich schade. Wenn wir es schaffen, auch so einer neuen Generation ein Stück weit die Angst vor dem Morgen zu nehmen, dass das alles immer nur schlechter wird, sondern ganz viel auch besser werden kann, dann ist schon ganz viel geholfen.
Wie werden wir in Zukunft leben? Über diese Frage unterhält sich Carina Konrad mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem Leben im Podcast Zukunftsmusik.
Ja, herzlich willkommen zur Zukunftsmusik heute. Heute geht es um ein Innovationsthema, wie immer, um meinen Gast, das ist Kai Buntrock. Und Kai Buntrock hat was ganz Spezielles in petto, was eigentlich so selbstverständlich erscheint, aber gar nicht so selbstverständlich ist. Um was geht's?
Fantastische Einleitung von Konrad. Schön, dass ich da sein darf. Also habe ich so noch nicht gehört. Es geht ums Dach, um Dachziegel. Und dass man aus Dachziegeln tatsächlich kleine Solarkraftwerke machen kann. Und das hat sich die Firma, für die ich jetzt arbeite, vorgenommen.
Ja, die Firma heißt Autark. Das können wir ruhig sagen, damit auch jeder weiß, wo es drum geht. Die sitzt in Prenzlau, wurde 2012 gegründet, kooperiert mit Ziegelherstellern in Deutschland und Norwegen und macht was, was erstmal so normal erscheint. Klar, wir legen Solarpanels aufs Dach, aber es ist ja auch naheliegend, direkt die Dachziegel solarkristallin, nennt man es so, auszustatten. Wie geht das?
Mit einem Solarmodul, wir nennen das Laminat und tatsächlich ist es der ganz normale Trägerziegel, es ist ein Tondachziegel. In Deutschland ist das Kreaton und Jacobi Walter. In Norwegen, wegen der klimatischen Bedingungen, wird das Ganze auf Betondachsteine tatsächlich appliziert. Und der Clou liegt darin, dass wir Großmodule in Miniatur selber herstellen. Also wir machen nicht nur den Solardachziegel und kaufen die Technologie irgendwie dafür ein. Wir haben die selber entwickelt, produzieren alles selbst, kontrollieren die Wertschöpfung und Supply Chain und das Ganze in Deutschland und Europa.
Und wo drin liegt der Unterschied zum klassischen, ich kenne es so, man kauft sich sein Solarpanel, klebt das oben aufs Dach drauf, aber wenn man was ja oft passiert, das Dach sanieren muss, liegt es ja nah. Wo liegt der Unterschied
Hauptunterschied,
und wo das Potenzial?
Hauptunterschied ist mal das Aussehen. Das Dach sieht wie ein Dach aus und nicht wie ein Dach mit Solarmodulen, erster Punkt. Zweiter Punkt ist, ich fasse es nur einmal an, weil in dem Moment, wo ich das Dach saniere, die Dachziegel verlege, ist meine Solardachfunktion fertig. Also das ist ein schöner Unterschied. Der nächste Unterschied dadurch, dass wir so miniaturisiert arbeiten, ist, dass wir es parallel geschaltet machen können. Jetzt wird es ein bisschen sehr technisch, hat aber letztendlich zur Folge, dass wir auf dem Dach keine Elektronik verbauen müssen. Das heißt, da sind wirklich nur die Ziegel und die Kabel. Und in anderen Systemen gibt es häufig, das nennt man dann Mikrowechselrichter oder Optimizer, die dafür sorgen, dass selbst wenn es verschattet ist, alles gut miteinander funktioniert. Das kann man sich sparen bei uns. Und das Ganze ist dann auch noch in der Kleinspannung. Das heißt, wir haben eine Betriebsspannung von weniger als 120 Volt in Gleichspannung und damit ist es komplett sicher in der Anwendung. Das können Sie, das kann ich, selber auf dem Dach verlegen, einstöpseln, austauschen. Und da liegt der Clou, wo wir sagen, auch dieses Thema Kapazitätsengpass in der Energiewende, den Flaschenhals weiten. Weil letztendlich brauche ich keinen Solateur und Elektriker auf dem Dach, sondern das können die Dachdeckerinnen und Dachdecker selber machen.
Und die Feinschmecker interessieren sich ja dann auch für Wirkungsgrade und tatsächlich auch Stromausbeute. Gibt es da Unterschiede?
Definitiv, weil ich vergleiche es ganz gerne mit aktive und passive Fläche. Also so ein Dachziegel hat anheim, dass es da einen Randbereich gibt, der für die Dachfunktion wichtig ist, für die Dichtigkeit und dafür, dass sich so ein Dach im Wetter auch bewegen kann. Und das heißt, wir benutzen natürlich nicht die gesamte Fläche eines Quadratmeters für ein Solarmodul. Wenn ich jetzt ein normales Aufdach-Solarmodul nutze, ist ein Quadratmeter aktive Fläche gleich dem Modul. Bei uns ist ein Quadratmeter nicht gleich aktive Fläche. Das heißt, es gibt einen Unterschied, wo der liegt bei, je nachdem, was man für Leistungsklassen hat bei einem Modul, mal mehr oder weniger. Was der Hauptunterschied aber noch ist, das kann ich wettmachen häufig dadurch, dass in dem Autark-Dachziegelsystem ist die kleinste Einheit der Dachziegel. Das heißt, wenn Sie eine Gaube haben, wenn Sie ein Dachfenster haben, wenn da ein Schornstein ist oder ein anderer Aufbau, können Sie das umbauen. Mit so einem großen Modul sind sie festgelegt in den Dimensionen und sie kriegen häufig gar nicht so viel aufs Dach. Und deswegen machen wir häufig den Teil wett darüber, dass wir pro Quadratmeter weniger aktive Fläche haben. Dadurch, dass wir mehr Quadratmeter benutzen können vom Dach. Und am Ende kommt das Gleiche oder sogar mehr bei raus.
Und wie groß ist die Nachfrage?
Riesig. Also die Krise, das ist ja der Zynismus in unserer Branche, hat den Menschen nochmal deutlich gemacht, wie wenig selbstverständlich Energie ist. Sei es der Strom, die Wärme oder auch die Verfügbarkeit von Energie. Und wie anfällig wir als Industrienation oder auch Zivilisation mit Digitalisierungsansprüchen von Energie sind. Und bei uns ist die Nachfrage sicherlich um 400% hochgeschnellt. Und wir sind auch gerade dabei, Kapital einzusammeln für das Wachstum und diese Nachfrage zu bedienen. Und das ist aus unserer Sicht der momentan schwierigste Faktor. Leute haben Lust, mit uns zu arbeiten, seien es die Ingenieure oder die Leute in der Manufaktur. Aber die Kapitalgeber sind in dem Bereich, was Produktionsrisiken in der Industrie in Deutschland und Europa betrifft, noch zurückhaltend. Das heißt, wir können gerade gar nicht so wachsen, wie wir es gerne wollten.
Woran liegt das? Sind wir da auch ein Stück weit noch mehr in der Verantwortung als Politik? Ich komme hier gerade von der Abstimmung und wenn Sie ganz aufmerksam zuhören, hören Sie auch hier im Hintergrund noch den Ruf, das Läuten im Bundestag, wo wir hier gerade zusammensitzen, zu dieser Abstimmung, die aktuell noch läuft, zur Gaspreisbremse und zur Strompreisbremse. Mhm. Wird sehr nötig geworden infolge dieses Krieges, einfach um die Härten in diesem Land abzufedern und tatsächlich auch wahre Strukturbrüche durch die gestiegenen Energiekosten für die Leute und vor allen Dingen auch für die Wirtschaft zu vermeiden. Aber das sind natürlich auch Instrumente, wo uns viele sagen, dass das natürlich auch Unsicherheiten erzeugt. Und ich nehme das ja sehr ernst.
Ja. Also das ist ein schöner Punkt, weil Unsicherheit ist genau das, wovor der Finanzsektor am meisten Angst hat. Ich habe selber im Finanzsektor gearbeitet für ein paar Jahre und was den Finanzsektor auszeichnet, ist die Fähigkeit, Risiken zu bewerten. Und am Ende kommt dann ein Zinssatz bei raus oder die Entscheidung, ich finanziere oder finanziere nicht. Und wenn ich heute als Unternehmer in der Solarbranche mit Banken spreche, dann sagen die, Erneuerbare sind gerade schwierig. Kann man sich kaum vorstellen.
Das kann man sich kaum vorstellen, ja.
Weil die Nachfrage ist da. Aber sie können auf einmal nicht mehr einschätzen, wie verläuft diese Kostenkurve in die Zukunft. Und das lässt tatsächlich die Finanzierungsströme zum Thema Erneuerbare eher vermindern als verstärken, erstaunlicherweise. Und auf der Seite der Investoren, seien sie jetzt Finanzinvestoren oder strategische Investoren, sagen die, wir finden ja Energiewende ganz toll und auch Solarindustrie in Europa ist wichtig. Aber wir möchten nicht so gerne Produktionsrisiken finanzieren in dem Bereich. Das heißt, wir als Autark bemühen uns gerade tatsächlich, Schwarmfinanzierung möglich zu machen. Denn zum einen sagen wir, Energiewende ist für uns ein chancengetriebenes Thema. Jede Hauseigentümerin, jeder Hauseigentümer, der Bock drauf hat, seinen eigenen Strom zu erzeugen aus Sonne, soll das machen können. Und zwar einfach und unkompliziert. Das bricht ein bisschen dieser Struktur unseres Energiesektors entgegen, wie wir es haben. Und das Gleiche zum Bereich Kapitalmarkt. Und deswegen gehen wir hin und sagen, eigentlich könnt ihr das jetzt ein Stück weit selber bestimmen, indem ihr sagt, ich möchte so eine Produkte nutzen können und ich habe Spaß dran, auch finanziell daran zu partizipieren, dass das weiter wächst in Deutschland und Europa. Und deswegen gehen wir jetzt auch verstärkt den Weg.
Das ist natürlich sehr, sehr bitter zu hören, dass man in Produktion große Finanzierungsbedenken sieht als der Finanzstandort, den wir haben, weil genau das Gegenteil ja im Moment eigentlich gefordert ist. Wir haben doch gesehen, dass eine große Abhängigkeit in dem Fall von Russland in der Vergangenheit ein Fehler war und sehen es gerade im Bereich der Erneuerbaren, dass wir gerade in eine sehr, sehr große Abhängigkeit geraten von China, was die Produktionskapazitäten angeht und tatsächlich auch die Versorgung mit Rohstoffen für die Erneuerbaren angeht. Umso wichtiger ist es uns ja, dass wir tatsächlich auch dafür sorgen, Produktion, die da ist, zu halten und Ausbau zu ermöglichen. Was müssen wir tun?
In Deutschland und Europa gibt es in der Solarbranche ein geflügeltes Wort. Das heißt, in Europa wird geredet und in China wird gehandelt. Und ich glaube, was uns gut täte, auch in Deutschland, und da gucke ich nicht die Politik an, da gucke ich die Industrie an, da gucke ich die Zivilgesellschaft an, wir sind sehr risikoorientiert. Also das Thema Chance kommt bei uns an zweiter Stelle. Und das sehen andere Kulturräume und Nationalitäten manchmal ein bisschen anders. Sie sehen eher das, was möglich wird durch diesen Aspekt. Und das spiegelt sich dann in der Risikoorientierung des Finanzsektors wieder. Risiken zu beurteilen ist wichtig und richtig. Aber dann daraus eine digitale Entscheidung zu machen, 0-1, 0 ich mach's nicht und 1 ich mach's, schwierig. Also mehr in Grautönen agieren, vielleicht mehr auf die Chancen fokussieren und sehen, was industriepolitisch für uns hier als Standort auch da drin ist an Gelegenheit und nicht immer nur sich die Köpfe darüber zu zerbrechen, was passiert, wenn es nicht funktioniert.
Ja, da sind Sie ja bei uns hier genau richtig. Wir sind ja hier in der Fraktion der Freien Demokraten. Wir sind die Chancenergreifer, diejenigen, die ja auch oft mal kritisch beäugt werden für ihre optimistische Herangehensweise an die Dinge. Wir sehen gerade in Innovationen die einzige Lösung, um aus dieser Krise rauszukommen. Ne? Solarenergie ist ja nur ein Baustein, den wir brauchen, um die Probleme zu lösen, die wir gerade haben. Wir brauchen auch noch andere Energieformen, das ist für uns ganz klar. Und wir sind bereit, da auch ins Risiko zu gehen, erfahren aber auch oft genug, gerade auch im politischen Umfeld, natürlich Widerstände, die nachher zu Kompromissen geführt werden müssen, weil wir ja auch immer noch nicht dazu in der Lage sind. Und ich glaube, ich erwähne es jeden Podcast, wir haben immer noch nicht die absolute Mehrheit in diesem Land und sind auch davon entfernt. Und wir sind eine kleine Partei und haben es uns zur Aufgabe gemacht, das nach vorne zu drücken. Aber wie kriegen wir diesen Optimismus nochmal in unser Land gepflanzt, dass man tatsächlich auch aus der Krise jetzt eine Chance machen kann? Es war heute Morgen sehr, sehr beeindruckend. Ein ganz großer Parlamentarier wurde heute Morgen geehrt im Deutschen Bundestag. Wolfgang Schäuble ist 50 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag und hat heute Morgen mal so einen kleinen Rückblick verfasst, was vielleicht auch schon immer so war, obwohl es heute sehr schlimm gesehen wird. Er hat es sehr amüsant dargestellt. Ich kann seine Rede nur allen Zuhörern mal empfehlen, sich auch anzuhören, weil es ein bisschen Mut macht, tatsächlich auch von jemandem mit so einer großen Erfahrung zu lernen, dass in jeder Krise eine Chance liegt und dass es vielleicht auch manchmal ein bisschen heller ist, als wir es malen.
Sehe ich genauso. Also ja, ist eine beeindruckende Zeit, diese 50 Jahre. Und zurückschauend auch in meinen beruflichen Werdegang, auch in der Bank habe ich einen Generationenwechsel mitgemacht. Und auch wenn ich davon zurückschrecke zu sagen, es ist ein Generationenthema, habe ich eine Zeit auch in der Bank erlebt, wo alte, und Sie verzeihen mir diese Stereotype, aber alte Haudegen noch gewillt waren, Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die gegebenenfalls auch die eigene berufliche Existenz ins Risiko stellen. Deshalb erlebe ich immer weniger bei Menschen in Verantwortung entlang der Wertschöpfungsketten, sei es jetzt Gewerkschaften, Industrie, gegebenenfalls auch Politik, kann ich mit am wenigsten beurteilen. Finde ich es schön, wenn wir es hinbekommen, zu abstrahieren von dem Problem der Unterstützung der Chance im Jetzt, was das vielleicht für meine Karriere im Morgen bedeutet. Also es gibt in dieser Krise, glaube ich, eine Riesenchance, ja, eine Chance auch disruptiv verändernd zu wirken, weil die Bereitschaft bei uns in der Bevölkerung eigentlich nicht größer sein könnte. Und die könnten wir, glaube ich, noch anders beim Schopf packen, als es uns momentan gelingt. Denn mein Kollege, der Cornelius Paul, ist Gründer und Erfinder dieses Produkts, der Autark. Der hat es letztens bei einem Format so schön formuliert. Jetzt hat sich in Deutschland die Industriepolitik 50 Jahre lang um den Automobilsektor gedreht. Jetzt kann der sich auch mal 30 Jahre um den Energiesektor drehen. Hat auch jeder Arbeit. Das ist jetzt sehr polarisierend dargestellt. Aber zu sagen, es ist alles nur ein Problem und es gibt keine Chance in diesem Strukturwandel Energiewirtschaft in Deutschland zum Zeitpunkt heute, fände ich schade.
Der Energiesektor ist ein Wachstumsmarkt, ist ein Wirtschaftsfeld, ein Wirtschaftszweig. Das ist etwas, wo man tatsächlich auch drüber stolz sein kann oder wo man sagen kann, Mensch, das ist etwas, was uns voranbringen kann als Land. Und wir müssen die Chancen begreifen. Ich glaube, manchmal so ein bisschen aus den Gesprächen, die ich führe, uns geht's so gut, dass wir verlernt haben, daran zu glauben, dass es uns noch besser gehen könnte. dass es noch besser gehen könnte. Und das ist ja genau die Herausforderung, vor der wir stehen. Wir haben eine Riesenherausforderung durch die Veränderungen des Klimas, die uns weniger betreffen in Deutschland als andere Menschen auf der Welt. Und trotzdem verfallen wir in so ein Nichtstun. Und das müssen wir ändern. Das ist genau der Unternehmergeist, den ich gerne noch mal viel mehr spüren würde, sowohl in der Politik, wo er besonders selten vorkommt, als auch natürlich im Wirtschaftsbereich. Aber ich erlebe immer mehr, gerade junge Leute, die etablierten Unternehmen ihrer Eltern nicht übernehmen wollen. Mhm. Das Thema Unternehmensnachfolge ist ein Riesendefizit. Leute, die mit einem Ansporn in Unternehmen arbeiten, über die 8 Stunden hinaus auch mal tatsächlich sich einzusetzen und vielleicht auch innerhalb der 8 Stunden noch eine Schippe draufzulegen. Mhm. Das ist so ein bisschen in Verruf geraten, weil alles so ging und alle so satt sind. Mhm. Aber ich glaube, genau das, dass Leistung sich noch mal mehr lohnt, das brauchen wir auch in Zukunft ein bisschen mehr. Wie erleben Sie das, weil Sie in so vielen Feldern schon unterwegs waren?
Ich glaube, ein ganz wesentlicher Teil ist unsere Angstgetriebenheit. Ich glaube auch, wenn es uns mangelnd an dem Vorstellungsvermögen, dass es uns mal noch besser geht, dann ist auch ein Teil, der uns antreibt, die Angst davor, dass es uns schlechter geht, als es uns jetzt geht. Ich persönlich glaube, dass es auch das ist, was uns ein Stück weit zurückhält und lähmt und verhindert, in dem Neuen, in der Innovation die Chance zu sehen. Und Innovation, Sie sind selber in einem Familienunternehmen, glaube ich, groß geworden, braucht auch immer mutige Leute, die sagen, und ich mache das jetzt anders. Gehen wir in den Agrar, gehen wir in den Weinbau, da gibt's neue Rebsorten, eine Hinwendung zu eher qualitätshandverlesenen Weinen und weg zum diesem Image des gepanschten Massenproduktes. Das hat auch was mit Kulturwandel zu tun und mit Mut und mit Freude an Chanceorientierung. Und ich glaube das auch. Und wenn wir es schaffen, auch so einer neuen Generation ein Stück weit die Angst vor dem Morgen zu nehmen, dass das alles immer nur schlechter wird, sondern ganz viel auch besser werden kann, dann ist schon ganz viel geholfen. Denn wenn ich Angst habe, dann bewege ich mich nur eingeschränkt und gehe mit Sicherheit nicht große Schritte voran oder ganz wenige. Und wie uns das gelingt, ich glaube, da muss jeder seinen individuellen Teil drin spielen. Und die Politik ist natürlich ein wichtiger Teil, weil wir uns an der orientieren. Wir zeigen ja als Bürger gerne mit dem Finger auf die Politikerinnen und sagen, ihr müsst, ihr, warum habt ihr nicht und ihr sollt. Als mündiger Bürger verstehe ich mich durchaus als in der Verantwortung, in der aktiven Demokratie. Und ich bin Teil des Ganzen. Ich habe eine Repräsentanz hier in Berlin über die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Aber ich kann ja nicht alles delegieren. Und gleichzeitig ist es natürlich schön, Vorbilder zu haben in der Politik, die sagen, schaut mal, was geht. Und wir machen es jetzt sogar noch möglich und vereinfachen die Anwendung von Innovationen oder reduzieren die Schranken, die es vielleicht für die Marktintegration gäbe. Das sind spannende Themen aus meiner Sicht.
Das sind ganz notwendige Themen und die Debatten müssen wir führen. Die Debatten werden heute sehr verkürzt, sehr einseitig, oft auch sehr polarisierend und auch manchmal wenig wertschätzend geführt. Und das schadet am Ende unserer Demokratie und führt dazu, dass immer mehr Leute der Meinung sind, man könnte genau die Verantwortung, von der Sie gesprochen haben, delegieren. Man übergibt sie der Politik und die soll sie jetzt bitte wahrnehmen. So funktioniert es am Ende nicht, weil jeder seinen Beitrag auch leisten muss, auch Politik, ohne Zweifel, aber natürlich auch jeder Einzelne, denn man kann nachher nur so ein Konzept, bleiben wir bei den Erneuerbaren, bleiben wir bei einem Paradigmenwechsel, der uns energiepolitisch gerade mit voller Wucht getroffen hat. Das geht nur als Gesamtgesellschaft. Das geht nicht, indem man delegiert, da muss jeder seinen Teil dazu beitragen. Und da müssen wir vor allen Dingen auch politisch, glaube ich, viel mehr in den Geist des Ermöglichens kommen. Wir versuchen das über das Thema Planungsbeschleunigung, das treibt mich hier unglaublich um, zu erreichen. Und man merkt aber, welche Knäuel ineinander geknotet wurden in den letzten 10, 15, 20, 25, vielleicht 50 Jahren. Ich weiß es nicht, wie lange man schon dabei ist, immer nur mehr Probleme zu erfinden, anstatt Lösungen zu suchen. Und diese Knäuel zu entwirren, ist wahnsinnig schwierig. Wir haben das Erneuerbare Energiengesetz vor der Sommerpause dazu verwende, das Thema Planungsbeschleunigung auch für die Erneuerbaren umzusetzen. Da sind auch große Widerstände da. Da sind auch ernstzunehmende Bedenken, die man auch berücksichtigen muss, gerade wenn es um die Verträglichkeit zwischen dem Naturschutz, dem Umweltschutz und dem Klimaschutz geht. Das wird immer oft in einem Satz zusammen genannt, der Klimaschutz und der Umweltschutz. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge und das ist ein Riesenspannungsfeld, in dem wir uns in dem Bereich bewegen. Und ich erfahre da aber auch einen Schub, gerade in so einem Bündnis, wie wir im Moment unterwegs sind, dass man das dann auch möchte. Und wir brauchen die Planungsbeschleunigung überall. Mhm. Und es ist mühsam, aber wir nehmen uns derer an. Und ich glaube, es ist dringend notwendig, dass man sich dem annimmt. Aber man muss am Ende auch die Menschen mitnehmen auf dem Weg. Das ist etwas, was wir im ländlichen Raum ganz stark erleben, gerade wenn es um erneuerbare Energien im Bereich Windkraft geht. Mhm. Gibt es da ja auch Widerstände, die ja nicht alle daher kommen, dass die Leute einfach nur sagen, wir wollen keine Windrad vor der Haustür stehen haben, sondern das sind ja auch ganz nachvollziehbare Interessen, die da vorgetragen werden. Die Sorge um den Wert der eigenen Immobilie, die Sorge um Beeinträchtigungen durch Lärm, Infraschall und auch Schattenwürfe. Und das kann man nicht einfach im großpolitischen Berlin von einfach so mit einem Handstreich wegwischen. Wenn wir die Menschen mitnehmen müssen, müssen sie auch einen Vorteil darin sehen, dass dieses Windrad da steht. Dieser Vorteil kann auch monetär sein in meinen Augen, indem man vielleicht auch mal Wege findet, so eine Kommune einfach mal eigene bessere Stromverträge so in einem ländlichen Raum anzubieten oder so. Also ich finde, da müssen wir auch ein bisschen kreativer einfach mal werden, wie man Menschen auch mitnehmen kann und den Leuten vor Ort auch die Möglichkeit gibt, Menschen mitzunehmen. Im Solarbereich ist ja interessanterweise der Widerstand gar nicht so groß, auf jeden Fall nicht, solange er auf der Dachfläche stattfindet. Mhm. Da machen ja viele Leute freiwillig mit, weil es einfach auch direkt für den eigenen Strom, für die eigene Wärme ein Vorteil ist. Ne?
Ja, sehe ich auch so. Photovoltaik hat da natürlich einen Plus. Das heißt, weniger prominent in der Landschaft und man hat weniger Angst und Risiken, die damit verbunden sind. Ich habe das in meinem beruflichen Leben im Energiebereich und Erneuerbare, die ich seit mehr als 15 Jahren ausschließlich betreibe, genau so erlebt, dass Teilhabe bei den Menschen einen großen Unterschied macht. Betroffene letztendlich zu Wegbegleitern machen. Und das hatte in unseren Projekten auch ganz häufig einen monetären Anteil. Da geht es dann um Bürgerbeteiligung, um Bürgerwindparks, um Bürgersolarparks. Da geht es darum, Kommunen über eine Eigenstromerzeugung resilient gegen solche Schocks zu machen, die wir heute erleben.
Was gerade im Moment ganz hervorragend funktioniert. Kommunen, die eine Eigenwärme, Eigenstromversorgung haben, sind im Moment in einem großen Vorteil.
Ganz, ganz richtig. Und wenn man es schafft, den Leuten das zu vermitteln und diese Teilhabe zu stärken und weg von diesem Fingerzeigen, ihr müsst zu hin, wir machen, dann hat man, glaube ich, schon ganz viel gewonnen.
Ich hoffe, dass so ein Gespräch wie unseres dazu beiträgt.
Ich würde mich freuen. Also ich werde auch nicht müde, allen immer davon zu erzählen, wie spannend und wie schön das Ganze ist und wie viel man davon haben kann auf unterschiedlichsten Ebenen, nicht nur ökonomisch, auch ökologisch, wenn alles darauf ankommt. Und was, also ich bin jetzt politisch gesprochen, würde ich sagen, ich identifiziere mich als Europäer, aber letztendlich bin ich in diesem deutschen Land auch geboren und groß geworden, hat mir viel ermöglicht. Und ich sehe dieses industriepolitische Potenzial, was so vor sich hin schlummert. Und ich sehe die ganzen Probleme, die wir auch gesellschaftspolitisch haben, in dem Wandel der Arbeitswelten und ganzer Industriesektoren. Und da betrifft es mich jeden Tag, dass ich denke, wie schafft man es gemeinsam, den Leuten diese Möglichkeiten vor die Nase zu halten und zu sagen, hey, klasse, da habe ich Lust drauf, das machen wir. Ja. Also es gibt, ich glaube, auch in Ihrer Agenda vieles, was positiv wirken kann. Und ich wünsche uns allen ganz viel Erfolg, dass wir es auch irgendwie noch besser hinkriegen als bisher.
Das müssen wir unbedingt und daran arbeiten wir weiter mit ein bisschen mehr Optimismus. Das Glas ab und zu mal halb voll sehen und nicht immer vom halb leeren ausgehen. Ja, und einfach auch mal mit ein bisschen diesen Zukunftsoptimismus auch nicht einfach blauäugig unterwegs sein, aber die Chancen darin erkennen, was auch gerade diese Umbruchszeit ja an Erkenntnis bringt und auch tatsächlich einen Fortschritt bewirken kann, wenn wir es zulassen. Mhm. Und daran will ich gerne hier mitarbeiten und ich freue mich, dass Sie daran auch mitarbeiten und dass Ihre Kunden da mitmachen und wünsche Ihnen auf jeden Fall viel, viel Erfolg dabei, die Finanzierungsrunden dennoch so zu überstehen, dass Sie erfolgreich weiter wachsen können im nächsten Jahr. Zum Ende dieses Podcasts gibt's aber immer eine ganz unpolitische Frage. Mhm. Welche Musik hören Sie?
Jetzt könnte ich eine ganz blöde, pathetische Antwort geben, so divers wie die Energielandschaft in unserem Land. Nein, aber bei mir ist es so eine Mischung aus irgendwie starken Frauen, habe ich festgestellt im Rückblick. Also eine Amy Winehouse finde ich klasse oder auch eine Billie Eilish. Aber ich höre auch gerne einen Elton John oder einen hören einem BB King zu. Also es ist wirklich stimmungsbedingt und ich könnte jetzt nicht ein Genre oder eine Künstlerin nennen. Von daher.
Starke Stimmen.
Diese Breite.
Vielen Dank für das tolle Gespräch und wenn's euch gefallen hat, dann hört auch das nächste Mal wieder zu und klickt gerne auch mal ein Like und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank und frohe Weihnachten, denn das war der letzte Podcast für dieses Jahr.
Tschüss zusammen.